NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Annette Wieners. Guten Abend. Wir beschäftigen uns in dieser Sendung mit dem Konflikt zwischen Nordkorea und den USA. Präsident Trump hat heute noch einen draufgelegt, verbal, und die internationale Unruhe wächst. Dazu dann auch unser Kommentar. Dann berichten wir über den Skandal um Eier, in denen Insektengift war oder Insektengift ist. Der Skandal breitet sich EU-weit aus und beschäftigt inzwischen auch endlich die EU. Und gegen Ende der Sendung bringen wir einen Überblick über die Wetterlage in Norditalien und Österreich. Aber zuerst nach Nordkorea und in die USA. Was soll das bedeuten, diese Twitter-Nachricht des amerikanischen Präsidenten? Er schrieb heute zum Thema Nordkorea, die militärischen Lösungen seien vollständig vorbereitet. Bundeskanzlerin Merkel reagierte beunruhigt, sie sehe vor allem keine militärische Lösung dieses Konflikts.
Deutschland wird hier bei den Lösungsmöglichkeiten nicht militärischer Art sehr intensiv mit dabei sein. Aber Eskalation der Sprache halte ich für die falsche Antwort.
Und so sieht man es auch nahezu überall auf der Welt. Zum Beispiel nannte auch der russische Außenminister das verbale Aufschaukeln sehr riskant. Aber Trump zeigt sich dadurch wenig beeindruckt. Aus Washington, Antje Passenheim.
Unverhohlen setzt der Präsident seine Drohungen fort. Am frühen Morgen sein erster Tweet. Die militärischen Lösungen seien komplett vorbereitet, gesichert und geladen. Das Signal an Nordkorea, die Waffe könnte schnell entsichert werden. Viele hatten die Morgenbotschaft noch nicht verdaut, da retweetete Trump eine Kurznachricht des Einsatzkommandos. Die Bomber auf Guam sind bereit, loszuschlagen. Die harsche Kriegsrhetorik des Präsidenten schockiert viele Mitglieder seiner Regierung. Worte sind wichtig. In diesen Zeiten sollten wir unsere Rhetorik entschärfen, anstatt sie eskalieren zu lassen, so die demokratische Senatorin Jan Shaheen. Die Regierung müsse mit einer Stimme zum Diktator in Nordkorea sprechen, verurteilte sie die harschen Alleingänge des Präsidenten. Der hatte erst am Vorabend in seiner Feuer- und Wutdrohung gegen Diktator Kim Jong-un noch einmal nachgelegt. Verteidigungsminister Mattis bemühte sich um Entspannung. Die Tragödie von Krieg ist allgemein bekannt. Der Effekt wäre katastrophal. Noch vor 2 Tagen hatte der Pentagon-Chef der Regierung in Pyongyang mit der Vernichtung des eigenen Volkes gedroht. Nun schwenkte er deutlich besorgt um. Jeder kann sehen, dass wir auf eine diplomatische Lösung setzen, und wir sehen bereits erste diplomatische Ergebnisse. Unklar blieb, was Mattis damit meinte. Diplomatie kann auch der ehemalige Chef der nationalen Geheimdienste James Clapper nicht erkennen. Er zeigte sich besorgt.
I do worry that this game of rhetoric chicken is going to become self-fulfilling.
Ich fürchte, dieses Spiel der Kriegssprache könnte sich irgendwann verselbstständigen. Die Drohungen des Präsidenten seien gefährlich.
Implicitly, the president has kind of drawn a red line here.
Er zieht praktisch eine rote Linie. Er hat mehr als angedeutet, dass er aufgrund von Sachen handelt, die die Nordkoreaner angekündigt haben. Das ist verantwortungslos. Viele in Washington befürchten, Trump könnte denselben Fehler machen wie sein Vorgänger Obama mit seiner roten Linie in Sachen Syrien. Damit könnte sich sein Handlungsspielraum deutlich verringern.
Wer kann auf die USA einwirken, um das verbale Aufrüsten zu beenden? Und wer kann auf Nordkorea einwirken? Aufmerksam wird nach China geschaut. Die Erwartungen, die an China gerichtet werden, wachsen von Tag zu Tag. Aber die chinesische Führung rührt sich bisher nicht. Jedenfalls nicht in dieser Sache. Birgit Eger kommentiert.
Im Streit um Nordkoreas Atomwaffenprogramm kann China sich zurücklehnen. Das macht die politische Führung auch gerade. Ganz gemütlich in Luxushotels am Strand von Beidache. In dem berühmten Badeort in der Nähe von Peking hält die KP Chinas eine Klausur ab. Was besprochen wird, dringt nicht nach draußen. Aber eins ist sicher, es geht um die zukünftige Machtverteilung in der Volksrepublik und die inhaltliche Ausrichtung der nächsten 5 Jahre. Da werden Strippen gezogen und Allianzen gebildet. Die meisten der alten Herren und die wenigen Frauen sind mit sich selbst beschäftigt, mit ihrer eigenen Zukunft. Selbst Präsident Xi Jinping, der sonst gerne in Konfliktsituationen die Marschrichtung vorgibt und Stärke zeigt, ist in den staatlichen chinesischen Nachrichten nicht zu sehen oder zu hören. Weltpolitik spielt in Beidache vermutlich gerade keine Rolle. Die Zurückhaltung im Nordkorea-Konflikt sollte man aber nicht als Desinteresse der chinesischen Führung interpretieren. Es ist eher eine Mischung aus traditioneller Vorsicht und strategischem Kalkül. Die Volksrepublik hat sich in der Vergangenheit immer die Einmischung in ihre eigenen Angelegenheiten verbeten. Im Gegenzug hat sie sich auch bei internationalen Konflikten wenig engagiert. Die Devise gilt auch sicher im Streit zwischen den USA und Nordkorea. Aber Chinesen sind auch kühle Rechner. Sie haben vor allem zwei Interessen in diesem Konflikt. Das Regime in Pyongyang darf nicht zusammenbrechen und die USA soll ihnen als Handelspartner gewogen bleiben. Das Kim-Regime bleibt stabil, solange es Öl aus China geliefert bekommt und die nordkoreanischen Panzer rollen können. Und solange der kleine Grenzhandel für die Alltagsgegenstände, vielleicht auch für Schmuggelware nach Nordkorea, funktioniert. Die Beziehung mit den USA läuft auf der Wirtschaftsebene auch glatt. Washington hat bisher von Sanktionen zum Beispiel gegen Stahlprodukte abgesehen. Außerdem wurden in bilateralen Gesprächen schon einige Handelshemmnisse abgebaut. Diese Interessen kann China nur wahren, wenn es offensichtlich neutral bleibt und die Drohungen aus Pyongyang und Washington nicht kommentiert, sich auf keine Seite schlägt. Das ist wirklich klug, denn mit diesem Verhalten wird es bleibenden Eindruck hinterlassen. Als friedliebendes Land, das auf Verhandlungen als Konfliktlösung setzt. So zumindest das Kalkül der Regierung in Peking. Aus diesem Grund kann sich die Führung an ihrem Badeort zurücklehnen und zusehen, wie sich die beiden Staatschefs in den USA und in Nordkorea mit Worten die Köpfe einschlagen. Peking ist dabei der lachende Dritte, ohne irgendetwas dafür getan zu haben. Dabei könnte China aktiv zur Lösung des Konfliktes beitragen. Das Land ist eigentlich prädestiniert für eine Vermittlerrolle vor und hinter den Kulissen. China könnte seine Insiderkenntnisse zu Nordkorea nutzen, die langen diplomatischen Erfahrungen, um beide Streithähne zusammenzubringen, damit der Dauerärger um Nordkoreas Atomprogramm endlich beigelegt werden kann.
China hält sich im Konflikt um Nordkorea zurück, Birgit Eger kommentierte für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Der Eierskandal ging in Belgien und in den Niederlanden los. Ein Reinigungsmittel wurde mit dem Insektengift Fipronil versetzt und die Mischung wurde dann europaweit benutzt, um Hühnerställe zu säubern, obwohl das verboten ist. Fipronil ist dadurch millionenfach in Hühnereier gelangt und zwar offenbar schon seit Monaten. Aber erst jetzt ist der Skandal öffentlich sichtbar da und er breitet sich noch täglich weiter aus. Inzwischen auf 15 EU-Staaten und 2 Nicht-EU-Staaten. Einzelheiten von Sebastian Schöbel.
Sweden, France, the United Kingdom, Austria.
Der Fipronil-Skandal hat endgültig europäische Dimensionen erreicht.
Poland, Rumänien, Slowakia, Slowenien und Dänemark.
In insgesamt 15 Mitgliedsländern sind Eier mit Rückständen des Insektengifts aufgetaucht, berichtet nun die EU-Kommission. Die Eier stammen aus
Belgium, the Netherlands, Germany and France,
wo inzwischen mehrere Betriebe geschlossen wurden, weil dort mit fipronilhaltigen Mitteln Hühnerställe gereinigt wurden. Dazu kommen die Nicht-EU-Länder Schweiz und Hongkong, in die ebenfalls Eier mit Fipronil geliefert wurden. Macht alles zusammen eine echte Eierkrise, auch wenn die gemessenen Fipronilrückstände keine akute Gesundheitsgefahr bedeuten. Denn die Substanz hat laut europäischen Vorschriften nichts in Lebensmitteln zu suchen. Weswegen der zuständige EU-Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis für den 26. September zu einer Art Eiergipfel nach Brüssel geladen hat. Alle zuständigen Minister und Behörden aus den betroffenen Ländern sollen vertreten sein. Aber bitte nicht falsch verstehen, so eine Kommissionssprecherin, das sei kein Krisentreffen.
This is not, let's be clear, a crisis meeting.
Man wolle vielmehr besprechen, wie der Informationsaustausch und die bestehenden Kontrollmechanismen verbessert werden können. Denn dass die im Fipronil-Skandal nicht wirklich funktioniert haben, ist inzwischen mehr als deutlich geworden. Weswegen es Ende September auch zu klären gilt, wer nun eigentlich wann was wusste. Denn klar ist, so die EU-Kommission, entdeckt ein EU-Land Fipronil in einem Lebensmittel, dann muss es Meldung machen über das europäische Schnellwarnsystem. Und zwar sofort. Das sei die Aufgabe der Mitgliedsländer.
Immediately is the legal obligation and this is of course the onus here is on the member states.
Was im Fipronil-Skandal aber nicht geschah. Belgien warnte erst über einen Monat nach den ersten positiven Tests, schiebt dafür aber den Niederlanden die Schuld in die Schuhe, weil dort Informationen zurückgehalten worden seien. Belgiens Landwirtschaftsminister Denis Ducarme hat den niederländischen Behörden sogar vorgeworfen, schon im November 2016 über Fipronil in Eiern Bescheid gewusst, das aber verschwiegen zu haben. Was der zuständige Staatsminister Martin van Dam im niederländischen Fernsehen nun zurückwies.
Nein, das ist nicht wahr. Hij ligt hier zijn eigen parlement verkeerd in.
Nein, das ist nicht wahr. Er hat da sein eigenes Parlament falsch informiert. Auf Basis eines vertraulichen Berichtes übrigens. Ich habe ihm persönlich gesagt, dass mich das sehr verärgert. Wir dürfen uns in der Krise jetzt nicht den schwarzen Peter gegenseitig zuschieben, sondern müssen zusammenarbeiten. Und ich habe mit ihm vereinbart, dass wir das auch tun werden.
Wir haben auch abgesprochen, dass wir das vanaf nu ook weer zullen doen.
Ende September soll also das Sondertreffen der EU zu den Fipronil-Eiern stattfinden, aus deutscher Sicht sehr spät. Und so hat sich Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt mit dem EU-Gesundheitskommissar noch auf ein zusätzliches, früheres Treffen geeinigt. Nun soll es schon Anfang September politische Gespräche auf EU-Ebene geben, und zwar am Rande eines Treffens der Agrarminister in Estland. Die deutsche Autobranche sieht im Moment ziemlich alt aus. Nicht nur, dass sie den Dieselskandal zu erklären hat. Es sieht auch so aus, als habe die Branche die Entwicklung mit den Elektroautos nicht ernst genommen. Tesla zum Beispiel zieht an den E-Modellen aus Deutschland vorbei. Bundesumweltministerin Hendricks sagt, sie rechne damit, dass die EU bald eine Quote für E-Autos vorschreiben werde. Und auch SPD-Kanzlerkandidat Schulz forderte heute eine solche Quote. Henrik Putz berichtet.
Martin Schulz tritt nicht in einem Konferenzraum vor die Mikrofone, sondern am Straßenrand in der Berliner Innenstadt. Zukunft kommt nicht von allein, so lautet die Überschrift über seinem Aktionsplan für den Autostandort Deutschland. Sicher der auffälligste Einzelpunkt: eine verbindliche europäische Quote für Elektroautos.
Wir sollten festlegen, wie viele Fahrzeuge wir anstreben, neu zuzulassen, die Elektrofahrzeuge sind. Und da muss der Staat eine Quote festlegen, bezogen zum Beispiel auf die Einwohnerzahl, könnte das gehen, vielleicht auch regional unterschiedlich. Dann wäre es ein Anreiz vor allen Dingen für die Hersteller zu sagen, wer an diesem Markt am schnellsten teilnimmt, der wird möglicherweise auch der Marktführer sein.
Die Höhe einer solchen Quote müsste verhandelt werden. Dazu gibt es keine Details des Kanzlerkandidaten. Aber Schulz möchte das Thema auf EU-Ebene besprechen. Alleingänge einzelner Länder hält er nicht für sinnvoll. Kanzlerin Angela Merkel lässt ihren Regierungssprecher Steffen Seibert Sätze zum Ausbau der Elektromobilität formulieren, die nicht nach Widerspruch, aber auch nicht nach Zustimmung klingen.
Die bisherigen Anstrengungen der Industrie reichen nicht aus. Insofern ist jeder Vorschlag, der zu dieser Dynamik beiträgt oder beitragen will, auch erst einmal willkommen. Auch wenn ich für die Bundesregierung jetzt eine solche Forderung nicht vorbringe.
Während die SPD-geführten Ministerien für Umwelt und für Wirtschaft dem Schulz-Vorschlag applaudieren, halten Union und FDP eine E-Auto-Quote für falsch. Unionsfraktionsvizechef Michael Fuchs sagte, ein offener Technologiewettbewerb sei besser, als eine Technologie vorzuschreiben. Katrin Göring-Eckardt, Spitzenkandidatin der Grünen, erklärte, sie sei froh über Verbündete. Aber lieber als eine Quote wäre ihr ein Ausstiegstermin für die Herstellung von herkömmlichen Motoren.
Im Grunde ist das Entscheidende, dass wir ein Enddatum haben und dass die Hersteller wissen, das Jahr 2030, dann ist Schluss.
Die Linke sieht das mit dem Verbot 2030 ähnlich. Die AfD wiederum lehnt staatliche Eingriffe für mehr E-Autos ab. Elektroautoquoten sind übrigens in den gegensätzlichen Weltgegenden China und Kalifornien geplant. In seinem Papier fordert Martin Schulz außerdem, das Kraftfahrtbundesamt aufzuspalten, sodass eine Behörde für die Autogenehmigung zuständig ist und eine andere für die Abgasprüfung auf der Straße. Mit seinem Wahlkampfvorstoß fordert Schulz zudem eine verbesserte Klagemöglichkeit für Verbraucher und er möchte Vorstände stärker zur Rechenschaft ziehen.
Die Bundeskanzlerin ist frisch zurück aus dem Urlaub und hat heute als ersten Termin den Flüchtlingskommissar der UNO empfangen. Bei dem Treffen ging es um geplante Auffanglager für Flüchtlinge außerhalb der EU, in Libyen nämlich. Damit solche Lager aber möglich wären, müsste sich erstmal die Situation in Libyen ganz allgemein verbessern. Die internationale Gemeinschaft will das fördern. Es gibt bisher aber nur ganz kleine Fortschritte. Anja Günther aus Berlin.
Für die Flüchtlingsproblematik langfristige Lösungen zu finden, ist ein schwieriger Prozess. Nötig sind Geduld, Geld, ein gemeinsamer Entscheidungswille und auch ein gemeinsames Vorgehen in der EU. Bundeskanzlerin Angela Merkel hält es für besonders wichtig, das Problem der illegalen Migration von Libyen aus über das Mittelmeer nach Europa in den Griff zu bekommen.
Das heißt, das ist ein Stück Arbeit, wo auch noch vieles vor uns liegt. Und ich glaube, wir kommen der Lösung Stück für Stück ein bisschen näher. Wir haben heute schon eine andere Situation in Libyen, als wir das vor einem Jahr hatten. Aber es bleibt noch sehr, sehr viel zu tun.
Die Arbeit des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, UNHCR, und der Internationalen Organisation für Migration, IOM, ist ein wichtiger Baustein in diesem Prozess. Die IOM ist mit etwa 150 Mitarbeitern in Libyen vor Ort, kümmert sich um 250.000 Binnenvertriebene und um Migranten, die in libyschen Auffanglagern untergebracht sind, unter oft menschenunwürdigen Bedingungen. Dennoch verbreitet William Lacey Swing, Generaldirektor der Internationalen Organisation für Migration, Zuversicht. Die Sicherheitslage in Libyen habe sich etwas verbessert und es könne noch besser werden durch mehr Präsenz der internationalen Staatengemeinschaft.
Security is marginally better. The sooner the international community returns to Libya, the sooner stability will return to Libya.
Es geht um Hilfe zur Selbsthilfe für Libyen, um den Kampf gegen Fluchtursachen. Schätzungen zufolge haben sich in diesem Jahr gut 110.000 Menschen von Libyen aus auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer nach Italien gemacht. Sie bezahlen Schlepperbanden viel Geld für enge Plätze auf unsicheren Schlauchbooten. Merkel stellte dem UNHCR und der Organisation für Migration zusätzliche finanzielle Unterstützung von deutscher Seite in Aussicht.
Und so könnten wir gemeinsam für beide Organisationen bis zu 50 Millionen Euro sicherlich in diesem Jahr zur Verfügung stellen. Wir werden das sehr gut austarieren, aber am Geld darf diese Arbeit nicht scheitern.
Offen zeigte sich Merkel auch für die Idee, mehr schutzbedürftige Flüchtlinge dauerhaft in der EU aufzunehmen. Das UNHCR hatte vorgeschlagen, die Zahl der entsprechenden Resettlement-Plätze europaweit von derzeit 20.000 auf künftig 40.000 zu erhöhen.
Also ich glaube, eine Zahl von 40.000 ist eine Zahl, die ein Kontinent und eine Europäische Union mit 500 Millionen Einwohnern wohl verkraften kann.
Zur Lösung der Flüchtlingskrise braucht es einen umfassenden Ansatz. Der hohe UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi mahnte, bei aller Konzentration auf Libyen auch afrikanische Länder wie beispielsweise Eritrea, Somalia und den Südsudan nicht aus dem Blick zu verlieren. Auch hier seien unzählige Menschen vor Hunger, Gewalt und Bürgerkrieg auf der Flucht.
Es ist eher selten, dass solche Schleuser, von denen gerade die Rede war, vor Gericht stehen, dass sie sich sogar für den Tod von Flüchtlingen verantworten müssen. Aber vor dem Landgericht Traunstein war es heute soweit. Drei Schleuser sollten sich dafür verantworten, Flüchtlinge von der Türkei übers Mittelmeer nach Griechenland gebracht zu haben. 13 Flüchtlinge starben bei einem Zusammenstoß mit einem Frachter. 2 Kinder werden bis heute vermisst. Das Landgericht Traunstein blieb mit seinem Urteil deutlich unter dem Strafmaß, das die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Nur 2 Schleuser müssen ins Gefängnis, einer für 2,5 Jahre. Christine Haberlander mit Einzelheiten.
Das Gericht hat bei der Strafzumessung den Schwerpunkt auf die persönlichen Schicksale der Männer gelegt, die ja selbst Flüchtlinge sind. Landgerichtssprecher Christian Sattelberger.
Die Kammer hat herausgestellt, dass alle drei nicht gehandelt haben, um besonderen Profit zu machen, um viel Geld zu machen, sondern aus der Situation, in der sie sich selbst befunden haben, herauszukommen.
Der Vorsitzende Richter Erich Fuchs führte in seiner Urteilsbegründung aus, dass der Hauptangeklagte nur ein kleiner Fisch war, der Bekannten aus der palästinensischen Enklave in Aleppo in ihrer Not helfen, sich jedoch nicht selbst bereichern wollte. Er hätte lediglich 100 US-Dollar pro Person als Provision genommen, den wesentlich größeren Rest jedoch an die türkische Schleuserorganisation weitergegeben. Die Hauptverhandlung hätte zudem ergeben, dass er keine Schuld am Tod der 13 Bootsflüchtlinge im September 2015 habe. Die Menschen seien für die Überfahrt auf die Insel Lesbos nicht von ihm angeworben worden. Deshalb könne er auch nicht wegen Schleusung mit Todesfolge in 13 Fällen zur Rechenschaft gezogen werden. Dagegen wurde der 24-jährige syrische Flüchtling, der das Schlauchboot bis zum Zusammenstoß mit dem Frachter gesteuert hatte, wegen dieses Anklagepunktes zu 2,5 Jahren Haft verurteilt. Der Anwalt des 27-jährigen Hauptangeklagten zeigte sich sehr zufrieden mit dem Urteil des Traunsteiner Landgerichts. Jörg Zürner sagte nach Prozessende:
Die für den Prozess entscheidenden Fragen sind insgesamt 2. Das ist die eine Frage, die Zurechnung der Todesfolge, und zum anderen die Rolle des Angeklagten in der Organisation, sind beide zugunsten des Angeklagten entschieden worden. Wenn ich mal den Antrag der Frau Staatsanwältin überlege, die wollte 12 Jahre Freiheitsstrafe. Ich selber habe 3 beantragt und jetzt im Urteil sind 4 Jahre ausgesprochen. Da kann man positiv überrascht sein.
Staatsanwältin Jennifer Pöschel nahm den Urteilsspruch professionell auf.
Das ist eine Frage der Beweiswürdigung und an der Überzeugung des Gerichts kann ich aus meiner Perspektive jetzt erstmal nicht rütteln.
Sie will die Urteile nun gründlich prüfen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Woche Zeit, um sich zu entscheiden, ob sie in Revision gehen wird oder nicht.
Vor knapp 10 Jahren haben die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Merkel zu einer Initiative aufgerufen, die sich Bildungsrepublik Deutschland nannte. Der Bildungsbereich sollte massiv gefördert werden. Aber daraus ist wohl nicht viel geworden. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat heute darauf aufmerksam gemacht. Jonas Schreieck.
Es ist ein schwarzes Bild, das die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Marlies Thepe, vom Bildungsstandort Deutschland zeichnet.
In manchen Schulen stinken die Toiletten weiterhin zum Himmel. Fliesen fallen ab. Wenn ein Gebäude so grässlich ist und wenn Grundschulkinder nicht mehr auf die Toilette gehen mögen, dann können die auch nicht gut lernen.
Schul- und Hochschulpolitik ist in Deutschland Ländersache. Dennoch richtet die Bildungsgewerkschaft GEW jetzt im Wahlkampf umfassende Forderungen an die künftige Bundesregierung.
Wir müssen von der Bundesregierung, von der zukünftigen, das Geld fördern, damit unsere Kolleginnen und Kollegen gute Arbeit machen können. Das heißt, der Bund muss die Kommunen und die Länder so ausstatten, dass sie ihren Aufgaben gerecht werden können.
Das sogenannte Kooperationsverbot verbietet es dem Bund aber, finanziell in die Schulpolitik einzugreifen. Die Große Koalition hat diese Regelung dieses Jahr aufgeweicht. Der Bund unterstützt jetzt finanzschwache Kommunen direkt, damit diese marode Schulen sanieren können. Aber der Finanzierungsbedarf ist gewaltig. Nach einer Studie müssten in Deutschland 34 Milliarden Euro in baufällige und marode Schulen investiert werden. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert deshalb, das Kooperationsverbot ganz aufzuheben. Die aktuelle Bundesregierung hält davon aber nichts, macht der Sprecher des Bildungsministeriums Markus Fels deutlich.
Also ganz grundsätzlich ist es so, dass der Bund über keinerlei Gesetzgebungskompetenz im Bereich Schule verfügt. Die Zuständigkeit liegt da ausschließlich bei den Ländern. Und im Übrigen gibt es auch auf Länderseite keinerlei Bestrebungen, daran irgendwas zu ändern, also Kompetenzen im Bereich Schule abzugeben oder zu teilen.
Insgesamt 15 Forderungen stellt die Gewerkschaft an die künftige Bundesregierung. Darunter ein Kita-Qualitätsgesetz, eine Weiterentwicklung des Ganztagsangebots und bessere Lehrerbildung. An den Universitäten mehr feste Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter und mehr finanzielle BAföG-Unterstützung für mehr Studierende. Für die GEW sind all das notwendige Maßnahmen, die nach ihren Schätzungen jährlich rund 44 Milliarden Euro kosten würden. Wie dieses Geld aufgebracht werden könnte, dafür findet die GEW-Vorsitzende bei keiner der politischen Parteien zufriedenstellende Ideen in den Wahlprogrammen.
Alle Parteien müssen für mehr Geld für Bildung sorgen.
Eine Wahlempfehlung spricht die Bildungsgewerkschaft nicht aus. Mit den heute vorgestellten Forderungen will sie aber das Thema Bildung in den Wahlkampffokus rücken.
In der Stadt Cottbus in Brandenburg sind Fremdenfeinde sehr aktiv und zwar unverhohlen mit rechten Fußballfans und rechten Demonstranten. Und in diesem Umfeld gibt es jetzt eine tote Studentin aus Ägypten. Man darf daran zweifeln, dass es ein Verkehrsunfall war, bei dem die Studentin ums Leben gekommen ist. Die Polizei und die Ermittlungsbehörden in Cottbus haben sich Zeit gelassen, der Sache nachzugehen. Die Tat liegt jetzt schon 4 Monate zurück. Torst Mandalka mit Einzelheiten.
Ein lautes Motorengeräusch, ein Knall. So beschreiben Zeugen den Augenblick, der die 22-jährige Schaden M. das Leben kostete. Nun steht die Frage im Raum, wie konnte es in einer Tempo-30-Zone auf einer sehr engen Fahrbahn neben einer Straßenbahnhaltestelle zu einem so heftigen Crash kommen? Die Verlautbarungen der Behörden zu diesem Fall vermittelten bisher den Eindruck, die junge Frau sei aus einer Gruppe heraus plötzlich auf die Straße getreten, der Unfall für den Fahrer nicht zu verhindern gewesen. Doch mehrere Zeugen, die an dem Abend dabei waren, schildern den Ablauf anders. Der Autofahrer soll nicht gebremst, sondern noch Gas gegeben haben, als das Mädchen auf die Straße trat.
Er beschleunigte immer mehr und die Straße war nicht so breit, dass es lange gedauert hätte, sie zu überqueren. Und dann traf er sie und fuhr weiter, ohne zurückzukommen.
Youssef Salah war an diesem Abend zusammen mit Schaden durch die Stadt gewandert. Mit dabei war auch Momen Nabil, ein weiterer ägyptischer Mitstudent.
Als Schaden beschloss, die Straße zu überqueren, begann der Wagen zu beschleunigen. Und er beschleunigte weiter, erhöhte die Geschwindigkeit noch mehr. Und dann passierte der Unfall.
Und noch ein Zeuge war an diesem Abend vor Ort. Einer, der nicht zur Gruppe gehörte. Weil er befürchtet, von fremden Feinden in Cottbus bedroht zu werden, will er nicht erkannt werden. Doch auch er will die extrem hohe Geschwindigkeit des Unfallfahrzeugs bemerkt haben.
Es kam mir nicht vor wie 30, wie es da erlaubt ist, sondern
weiß ich, würde schätzen 60, 70, glaube schon. Ich glaube, sonst wäre es auch nicht so heftig gewesen.
Die Insassen des Unfallautos sollen nach dem Crash zu Fuß zum Unfallort zurückgekommen sein. Dass einer von ihnen dann auch noch anfing, auf Ausländer zu schimpfen, will der Zeuge direkt mitbekommen haben.
Die Leute, die im Auto saßen, haben überhaupt keine Einsicht gezeigt. Die haben gelacht und Sachen gesagt wie, die müssen halt gucken, die haben ja da zu Hause keine Straßen und die sollen sich in ihr scheiß Land verpissen und sowas. So eine Sprüche rausgehauen, obwohl die gerade ein Mädchen vielleicht tot gefahren haben.
Anders als zum Unfall geschehen, reagierten die Cottbusser Strafverfolgungsbehörden erst eine Woche später auf die mögliche Volksverhetzung, nachdem eine Zeitung darüber geschrieben hatte. Die Cottbusser Staatsanwaltschaft bestätigt inzwischen einen Anfangsverdacht gegen einen der Autoinsassen. Es bleiben viele offene Fragen, auch zum genauen Unfallhergang. Die Ermittlungen dauern an, heißt es in Cottbus. In 2 bis 3 Monaten etwa will die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob Anklage erhoben wird.
Über der Lagune von Venedig toben anhaltende Unwetter mit starkem Wind, heftigem Regen und Hagel. Der gesamte Norden Italiens wird von Gewittern heimgesucht. Campingplätze an der Adria sind überschwemmt. Lisa Weiß berichtet.
In Norditalien haben schwere Unwetter gewütet. Zelte flogen davon oder standen unter Wasser. Bäume wurden entwurzelt und rund 70.000 Menschen waren zeitweise ohne Strom. Allein an der Adriaküste in der Nähe von Venedig sind gestern rund 50 Menschen in Krankenhäusern behandelt worden, unter ihnen viele Touristen. Besonders betroffen war die Gegend von Cavallino. Das ist ein beliebter Urlaubsort auf einer Landzunge, die Teil der Lagune von Venedig ist. Mehrere Menschen sind hier schwer verletzt worden, darunter Brandenburgs Sozialministerin Diana Golze. Welche Schäden die Unwetter angerichtet haben, ist noch unklar. Allein in der Region Venetien sind es aber schätzungsweise mehrere Millionen Euro. Für heute sind in der Region neue Unwetter vorhergesagt. Am Wochenende soll sich das Wetter dann langsam bessern.
Auch in Österreich, vor allem in der Steiermark und in Kärnten, gehen die Unwetter noch weiter. Der Dauerregen geht manchem Urlauber auf die Nerven, aber die Menschen, die in den betroffenen Gebieten leben, haben hohe materielle Verluste. Sergeant Govedaritza fasst zusammen.
Österreich kommt seit den schweren Unwettern am vergangenen Wochenende nicht zur Ruhe. Auch gestern Nacht sind Gewitter über das Land gefegt und haben auch wieder Schäden verursacht. Teilweise fiel in 24 Stunden mehr Regen als üblicherweise in einer Augusthälfte. Betroffen waren vor allem der Großraum Wien und Niederösterreich. Aber auch im Süden des Landes kam es zu heftigen Gewittern mit tausenden Blitzen und kräftigen Windböen von bis zu 130 Stundenkilometern. Besonders angespannt war die Lage in den Gebieten, die bereits am vergangenen Wochenende von schweren Stürmen getroffen worden waren, etwa in der Steiermark oder in Kärnten. Erneut gingen Erdrutsche ab, Bäche traten über die Ufer, Keller wurden überschwemmt, zahlreiche Bäume stürzten. Straßen mussten gesperrt, mehrere Zugverbindungen unterbrochen werden. Heute Abend soll es in weiten Teilen Österreichs weiter regnen, auch Gewitter sind möglich.
Die Olympischen Spiele werden auch künftig bei ARD und ZDF gezeigt. Nachdem die ersten Verhandlungen gescheitert waren, weil der Lizenzinhaber zu viel Geld wollte, haben sich die Sender heute doch mit ihm geeinigt. Die Olympischen Spiele sind bis 2024 an die Öffentlich-Rechtlichen vergeben. Thorsten vom Wege.
Nun also doch. Olympia-Fans sitzen auch künftig in der ersten Reihe. ARD und ZDF verständigten sich mit Rechtehalter Discovery über eine Sublizenzierung für die Olympiaberichterstattung von den kommenden 4 Olympischen Spielen. ARD-Programmdirektor Volker Herres.
Das ist ein großer Tag für den Sport, eine gute Nachricht für den Sport und für die Zuschauer. Wir wissen aus allen Umfragen, dass die Mehrheit der Menschen sich wünschen, dass ARD und ZDF Olympische Spiele übertragen. Und das ist jetzt gelungen und wir können das weiterhin machen. Und wir werden über die ganze Bandbreite der olympischen Disziplinen berichten. Und wir werden das genauso fair, aber auch genauso kritisch wie in der Vergangenheit tun. Und das finde ich ist eine tolle Nachricht für alle Sportfreunde.
Aber nicht nur der olympische Sport profitiert von dieser neuen Entwicklung, auch für die beteiligten öffentlich-rechtlichen Sender ist die Einigung eine wichtige Entscheidung, so der ARD-Programmdirektor.
Weil das eben die Gelegenheit ist, auch über Sportarten zu berichten, die sonst nicht im Mittelpunkt des Interesses stehen, die nicht ganz so populär sind, die aber im Rahmen von Olympischen Spielen, Winter wie Sommer, ein Riesenpublikum gewinnen. Und das ist uns ganz wichtig. Und wir wissen, dass unsere Zuschauer es lieben, wenn wir über die Olympischen Spiele berichten.
Schon bei den anstehenden Winterspielen im Februar kommenden Jahres im südkoreanischen Pyeongchang sind ARD und ZDF damit wie gewohnt am Start, werden in bewährter Form umfassend und in umfangreichen Live-Sendestrecken in Fernsehen, Radio und online berichten. Ebenso dann von den Spielen bis 2024 in Tokio, Peking und wahrscheinlich Paris.
Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Einen schönen Abend noch. Ich bin Annette Wieners.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.